Inwiefern prägt denn diese Familiengeschichte dann den 1925 geborenen Sohn Konrad und wie verläuft dessen Leben?
Sie prägt ihn ganz und gar. Übrigens prägt es auch das Leben seines Bruders Markus Wolf. Das ist ja auch eine sehr interessante Geschwisterverbindung. Und beide sind eigentlich durch diese Familiengeschichte und die tapfere Biografie ihres Vaters geprägt für ein Leben einerseits als Künstler, die aber Filme zu politischen Themen machen und eine hohe Sensibilität auch für die Emotionen ihrer Zeit und auch für die Gefahren ihrer Zeit haben. Und andererseits von dieser Mission, der die ganze Familie gefolgt ist, den Sozialismus aufzubauen und nach ihren Erfahrungen in Moskau dann auch den Versuch, den Sozialismus besser aufzubauen, vielleicht auf europäischem Boden, vielleicht auf deutschem Boden. Und zwischen diesen beiden Polen, der Politik und der bedingungslosen Künstlerschaft, da ist Konrad Wolf verortet. Man kann vielleicht sagen, der eine der Brüder, der Markus, musste dann mehr der Partei dienen, der andere mehr der Kunst, aber so stimmt das nicht. Auf bestimmte Weise hat der Konrad gesagt, hätte ich auch machen können, was mein Bruder gemacht hat. Ich bezweifle das, aber die Spannung war letztlich bei beiden da und auch die hohe künstlerische Begabung, aber eben auch die Vorprägung durch die Familie. Viele andere Künstler haben sich ja im Widerstand gegen ihre Familien selbstständig gemacht. Das ist häufig eine Ursache für den eigenen künstlerischen Auftrag, aber diese beiden wussten, dass sie da so ein überzeugendes Vorbild im Leben ihres Vaters und im Schaffen ihres Vaters hatten, dass sie dem einfach treu bleiben mussten.
Jetzt haben Sie einiges angesprochen, was wir vielleicht noch mal genauer erklären müssen. Also Markus Wolf war lange Chef des Auslandsgeheimdienstes der DDR, das wiederum aber eben erst, nachdem die ganze Familie dann wieder nach Deutschland zurückkehrte nach der Exilzeit, in der DDR lebte, sich bewusst für ein Leben in der DDR entschied. Wenn wir jetzt auf den Bruder, auf den Regisseur Konrad Wolf gucken, da ist er noch lange kein Regisseur. Er geht eben auch mit seiner Familie ins Exil aufgrund der antisemitischen Verfolgung und auch der Verfolgung als Kommunisten. Diese Zeit in der Sowjetunion ist sehr prägend. Er ist Mitglied der Roten Armee und nach dem Krieg studiert er Film in Moskau und dann kann man noch zig Sachen anschließen, glaube ich. Also zum Beispiel auch, dass er Präsident der Akademie der Künste in der DDR ist. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Welche Aspekte haben Sie denn rausgegriffen als besonders wichtig?
Spannungsverhältnis. Einerseits dieser Auftrag im Ursprung in dieser Familie und dann das Spannungsverhältnis zur realen politischen Wirklichkeit. Und das gibt es bei Konrad Wolf überall. Sie haben erzählt, er ist ja letztendlich als Kind nach Moskau gekommen, hat sich als Russe gefühlt, konnte fast, sagt er, immer besser Russisch als Deutsch. Das war die Atmosphäre seiner Kindheit, an der er auch sehr gehangen hat, an diesen Sommern in Peredelkino, das war das Ferienhaus der Wolfs, die Freunde, die er damals getroffen hat, deren Schicksal hat ihn ein Leben lang geprägt. Und dann kommt er natürlich mit seiner Familie, denn alle haben gesagt, als es nun darum geht, Deutschland vom Hitlerfaschismus zu befreien, da müssen wir dabei sein, kommt er mit gerade mal 17 Jahren zur Roten Armee und mit 19 in Deutschland an. Darüber hat er einen seiner schönsten und wichtigsten Filme gemacht. Der heißt Ich war 19 und der begleitet das Leben dieses jungen Soldaten, der durch die ganzen von den Deutschen vernichteten Gebiete kommt und in dem sich auch dieser ganze Zorn über diese Politik anhäuft und der dann trotzdem seiner Familie folgend sagt, obwohl ich eigentlich mich als Russe fühle, möchte ich doch für ein besseres Deutschland kämpfen und sich dann hier auch engagiert. Und er darf dann nochmal nach Moskau zurück zur Filmhochschule und da trifft er dann auch ganz wichtige Freunde, zum Beispiel Angel Wagenstein, den Drehbuchautor von etlichen von seinen Filmen und es wird eine lebenslange Freundschaft, wie überhaupt dieser Konrad Wolf sehr begabt war, zu großer Treue und zu ganz intensiver, ganz ehrlicher Freundschaft. Er dreht einige Filme, auch in einer wichtigen Zeit für die DEFA, wo so viel kreative Leute sind und wo so tolle Filme entstehen, Spur der Steine und so weiter, dass man um diese Zeit sagen muss, die Filme in der DDR waren eigentlich die besseren. Sie waren viel dichter an der europäischen Kultur des Neorealismus dran und sie griffen viel früher, zum Beispiel der Film Sterne von Konrad Wolf, das Thema auf Antisemitismus. Das gab es ja dann in den deutschen Filmen lange gar nicht. So haben sie richtig eine Pionierfunktion erfüllt, aber sie sind natürlich auch zerrieben dann an den Konflikten mit den Politapparaten. Und das trifft auch auf Konrad Wolf zu. Und Sie müssen sich vorstellen, da ist einer ein Regisseur, ein begnadeter Regisseur. Und Filme von ihm kommen nicht zur Aufführung, Sonnensucher und Menschen mit Flügeln. Und gleichzeitig übernimmt er doch ein politisches Amt, ein kulturpolitisches Amt, nämlich Präsident der Akademie der Künste zu sein. Und da kommt er wieder in so eine Spannung rein. Er will diesen Sozialismus, aber er will ihn nicht so, wie er da exekutiert wird, gerade im Gegensatz zu Künstlern. Dieses zwischen den Stühlen sitzen, das ist absolut kennzeichnend für Konrad Wolf und es prägt auch diese Tapferkeit, die sein Leben auszeichnet, aber auch eine ganz große Melancholie und auch eine häufige Verzweiflung. Und trotzdem gibt er nicht auf. Wer aus so einer Familie kommt, darf nicht aufgeben. Das prägt ihn.
Jetzt sind wir quasi schon mitten im filmischen Schaffen von Konrad Wolf und greifen vielleicht mal einen Film heraus, der auch ein ganz berühmter eigentlich geworden ist. Der geteilte Himmel von 1964 nach einer Erzählung von der Schriftstellerin Christa Wolf, die übrigens gar nicht verwandt ist mit Konrad Wolf.
Nein.
Wir haben hier auf Radio Korax schon mal über das Werk Konrad Wolfs gesprochen mit Jakob Heiner und der meinte, dieser Film, Der geteilte Himmel, ist ein solidarisch-kritischer Diskussionsbeitrag zu der Frage, was kann die DDR sein, was soll die DDR werden? Inwiefern sehen Sie denn genau dieses Verhandeln der Verhältnisse des Sozialismus, des real Existierenden in den Filmen von Konrad Wolf?
Also er hat ja als Drehbuchautorin die damals noch junge Christa Wolf, die gerade ihr erstes, ja, auch in Westdeutschland erfolgreichen Roman Der geteilte Himmel gespielt hat. Und das Tolle an dem Buch, da ist der Mauerbau noch nicht passiert, aber man ahnt es voraus. Man ahnt voraus, dass sich die Beteiligten zwischen Ost und West entscheiden müssen. In den Hauptfiguren der jungen Rita aus diesem Film, die entscheidet sich dafür, im Osten zu bleiben. Und ihr Freund geht in den Westen. Und das zerbricht am Ende auch diese wirklich große und wunderschön gezeichnete Liebe. Das heißt, der Film und auch das Buch ist sehr ahnungsvoll auf Konflikte, die dann hinterher Millionen Menschen geprägt haben. Nämlich, will ich im Osten oder will ich im Westen leben? Aber gerade dieser Film und dieses Buch ist zu einem Moment, wo sie sagen, es lohnt sich noch im Osten sich zu engagieren. Konrad Wolf wäre niemals in den Westen gegangen. Robert Havemann wäre niemals in den Westen gegangen, weil sie alle aus der Zeit kamen, wo das ein ehrlicher und ernsthafter Versuch und übrigens auch mit den beeindruckendsten Künstlern war, aus der DDR ein sozialistisches, aber auch freies Land zu machen. Und genau an dieser Schnittstelle steht dieser Film. Und deswegen ist man, wenn man ihn sieht, auch wirklich traurig, dass so viel Idealismus und Begeisterung und Engagement und Zukunftshoffnung gerade von jungen Künstlern und Intellektuellen am Ende so enttäuscht waren.
Daran kann man vielleicht auch gut die Frage anschließen. Wir haben vorhin hier im Magazin über den Film Solo Sunny gesprochen, den letzten Film, den Konrad Wolf fertigstellen konnte, 1978/79 gedreht, der dann oft eben so interpretiert wird, dass schon allein diese räumliche Umgebung, in der sich die Hauptdarstellerin befindet, diese Sängerin Sunny, nämlich diese ganzen runtergekommenen Altbauten des Prenzlauer Bergs, ja Symbole stehen können für das Ende auch dieses gesellschaftlichen Versuchs.
Es ist sehr schön, diese beiden Filme zu vergleichen. im geteilten Himmel, der findet ja im Wesentlichen in so einer wunderschönen träumerischen Dachwohnung statt. Das könnte fast auch in Paris gewesen sein, in Paris dieser Jahre. Und da merkt man noch was von dieser Hoffnung. Und das Solo Sani findet in einer trister werdenden, sehr grauen, abbröckelnden Hinterhofatmosphäre statt, wo sich die Protagonistin ganz trotzig dagegen wehrt, sich davon prägen zu lassen in ihrer Biografie. Also zwischen den beiden Filmen sieht man auch die schwacher werdende oder müder werdende Hoffnung von Konrad Wolf, dass er weiß, dass das, wofür er gekämpft hat, ein bisschen an der Wirklichkeit zerbricht, ohne dass er das zugeben will und zugeben kann. Das hätte er auch nicht gekonnt. Er ist lieber drüber gestorben, als diese Bilanz seines Lebens zu ziehen. Aber persönlich gab es bei ihm eine Vorgeschichte. Er hatte davor einen Film gemacht, der hieß Mama, ich lebe. Und der behandelte das Leben von vier jungen deutschen Soldaten, das war ja auch Konrad Wolf gewesen, seine eigene Biografie, die dann hinterher sich einsetzen wollen im Kampf gegen den Faschismus, also sozusagen umgedreht werden. Und das hat er mit aller Liebe gemacht, auch weil das Teil seiner eigenen Biografie wiedergespiegelt hat. Und da haben ihm junge Leute gesagt, ach, warum dann immer diese historischen Stücke? Das hat ihn total beschäftigt. Es gab eine Riesendiskussion mit jungen Leuten, wo er gesagt hat, warum das, was sein Leben so geprägt hat und ihm auch die Mission gegeben hat, warum das heute nicht mehr gilt. Und ich glaube, dass das die Wurzel war für diese Co-Produktion mit Wolfgang Kohlhase, nämlich zu sagen, wir müssen wirklich in der Gegenwart ankommen und wir müssen die Verzweiflung junger Leute darstellen, aber auch so ihren tapferen Mut gegen dieses Triste, dieses Erdrückende, diesen Politbüro-Mief anzukommen. Und das ist Solo Sani. Und dafür hat er dann in der Renate Krüssner eine wunderbare Protagonistin getroffen, die es so übrigens als Filmstart zu dieser Zeit im Westen nicht hätte geben können. Das ist ein Mädchen, die ihr eigenes Leben gestalten will, die einen Dickkopf hat, die ehrlich leben will, die auch den Männern gegenüber mit einem Selbstbewusstsein auftritt, das einem wirklich imponiert und immer auf dieser Suche nach ihrem ganz eigenen Weg. Und ich glaube, das ist das Redliche von Konrad Wolf. Also letztendlich wollte er immer in dieser Diskussion, in der echten Diskussion mit den jungen Leuten bleiben und wissen, was bewegt euch und wie kann ich euch gewinnen für das Ziel, was mein Leben geprägt hat. Und dass er da manchmal resigniert ist und manchmal Zweifel hatte, das alles kommt ja in diesem Film gut zur Geltung. Und trotzdem ist er nicht ganz ohne Hoffnung, dass jedenfalls so eine selbstbewusste Sunny am Ende sagen will, fangen wir doch mal an. Und dass sie sich nicht klein machen lässt, auch nicht durch die erdrückendste Atmosphäre.
Ein Motiv, das man vielleicht erkennen kann in verschiedenen Filmen von Konrad Wolf, ist die Auseinandersetzung mit Kunst, also bei Solo Sani mit der Musik, diese ganz zentrale Szene, in der sie dieses selbstgeschriebene Lied, an das sie ganz viele Hoffnung knüpft, vorträgt und ganz wenig Applaus bekommt und ganz wenig Resonanzen bekommt. Es gibt andere Filme von Konrad Wolf, die sich sehr ausführlich mit dem Maler Goya beschäftigen. Es gibt den Film Der nackte Mann auf dem Sportplatz, wo es um einen Bildhauer in der DDR geht. Was würden Sie denn sagen, verhandelt Konrad Wolf da ganz konkret an diesem Thema bildende, darstellende Kunst?
Gerade zum Beispiel Der nackte Mann auf dem Sportplatz. Das ist ja ein Künstler, der will wirklich im Dialog mit den Arbeitern und den Bauern in der DDR und den jungen Leuten seine eigene Kunst beweisen und trifft auf eine Anforderung von Kitsch oder von vorgegebener Kunstsprache. Das Beeindruckende ist, dass er nicht resigniert und auch nicht die Flucht ergreift, wie so viele, in den Westen zu gehen und zu sagen, da kann ich freier Künstler sein, sondern dass er eigentlich diesen Auftrag, ich will eine Kunst für das Volk machen, für die Leute, mit denen ich zu tun habe, wirklich für sich annimmt und da bis zur Grenze geht, aber nicht über seine künstlerische Wahrhaftigkeit hinaus. Das heißt, auch bei Konrad Wolf kann man sagen, der hat nicht gelogen. Und er hat sich nie etwas aufoktroyieren lassen, was man Staatskunst nennen könnte, wenn es nicht seine eigene Überzeugung war. Und diesen Konflikt, dass daran ein Künstler fast zerbrechen kann, dass er mit seinem Land in Einklang leben will, aber trotzdem seiner künstlerischen Mission treu bleiben will, das kennzeichnet auch das Leben von Konrad Wolf. Wahrscheinlich hätte er, wenn er nicht diese Aufgabe gehabt hätte, Akademiepräsident zu sein, hätte er wunderbare 10, 20 Filme mehr gemacht. Er ist ja eigentlich das große Äquivalent zu Rainer Werner Fassbinder im Westen. Aber er wollte sich dem nicht entziehen. Er wollte diesen Versuch, das war die Mission seiner Familie, Sozialismus in Deutschland besser aufzubauen, dem wollte er treu bleiben und hat darunter natürlich gelegentlich sehr gelitten, wenn er dann auf die Boniertheit und die Enge und die kleinbürgerliche Kunstvorstellung seiner politischen Vorgesetzten gestoßen ist. Dieser Konflikt prägt ihn sehr, aber er ist nie eingebrochen und das macht das Großartige dieser Person aus. Er ist auch nie geflohen, also in den Westen zu gehen. Er gehört zu den Künstlern, da wäre die Option, in den Westen zu gehen, wäre ihm wie ein Verrat an seiner Familie und seinen eigenen Überzeugungen vorgekommen. Und dass das dann eine schwere Existenz ist, an der man dann auch sterben kann oder etwas an der Lunge bekommen kann, das begreift man sehr schnell.
In dem, was Sie jetzt sagen, hört man ja auch raus, unser aktuelles Befragen dieser Biografie und dieses Schaffens, also im Nachhinein ein Historisieren und immer auch die Fragestellung, wie war die Stellung zur DDR von Konrad Wolf. Ich spreche mit Antje Vollmer. Sie haben geschrieben, zusammen mit dem Musiker Hans-Eckhard Wenzel, ein Buch, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, mit dem Titel Konrad Wolf, Chronist im Jahrhundert der Extreme. Und Sie schreiben dieses Buch mit Wenzel zusammen auch dialogisch und damit ja auch aus zwei Perspektiven. Deswegen vielleicht die abschließende Frage, wie kommt denn da Ihre unterschiedliche Vorprägung in diesem Buch dann zum Tragen? Also wieso war das wichtig, das auch in so einem Zwiegespräch zu verfassen?
Mein Zwiegespräch mit Hans-Eckhard Wenzel geht ja schon lange. Er gehörte ja auch zu den Künstlern, die in der DDR geblieben sind und den einfachen Weg in den Westen, in die größere Karriere nicht genommen haben, wie andere vor ihm. Aber wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie das Leben in so unterschiedlichen Deutschlands und bei uns beide geprägt hat. Und da haben wir einmal ein Buch geschrieben über Rainer Werner Fassbinder. Das war der politische Autor, am meisten geprägt von der Bundesrepublik. Und fanden es dann doch ganz wichtig, dass wir den wichtigsten Regisseur der DDR, nämlich Konrad Wolf, auch behandeln. Keiner von uns hätte das jeweils alleine schreiben können, weil es ist ein Versuch vom Leben in zwei unterschiedlichen Ländern und von den Hoffnungen, die man gehabt hat, miteinander zu reden. Und zwar anhand des Werks von Regisseuren, die wie kaum jemand anders deutsche Regisseure waren. Deutsch nicht im Sinne des Patriotismus, sondern im Sinne der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Ich hätte über Konrad Wolf nie alleine schreiben können. Ich hätte immer gedacht, und da gibt es ja dann auch Vorbilder, frühere Biografien, ich hätte immer gedacht, das ist durch eine Westbiografie geprägt und die ist irgendwo, passt die nicht. Und manchmal ist sie verlogen und manchmal ist sie triumphal. Also man brauchte den anderen Blick, um auch zu begreifen, warum so jemand wie Konrad Wolf so wichtig war. Aber auch unter welchen Zwängen er gelitten hat und unter welchen Zwängen auch viele Künstler in der DDR gelitten haben. Und da war die Frage, bleibe ich im Lande und wehre mich hier oder gehe ich mit größerem Erfolg in den Westen, was dann Wolf Biermann gemacht hat. Das war eine entscheidende Existenzfrage. Und Leute wie Konrad Wolf wären nie in den Westen gegangen. Robert Havemann wäre nie in den Westen gegangen, weil sie immer gesagt haben, dann würden sie durch ihre Biografie belegen, Sozialismus ist in Grund und Boden gescheitert. Das wollten die aber nicht. Und uns beide, Wenzel und mich, hat die Frage interessiert, musste der unbedingt scheitern, der Sozialismus? War es überhaupt einer? Und was hat die Leute geprägt, die von ganzem Herzen und mit all ihrer künstlerischen Genialität daran geglaubt haben? Woran sind sie wirklich gescheitert? Und was bleibt doch von ihrem Werk gültig? Und die Filme von Konrad Wolf, die gehören eindeutig zum Besten, was es auf diesem Boden und auch nur auf diesem Boden geben könnte. Er hätte, glaube ich, gedacht, wenn ich in den Westen gehe, das ist nicht nur Verrat an meiner Familie, sondern auch an meiner künstlerischen Biografie. Mein Nährboden, so beschränkt er ist, ist diese DDR und mein Versuch, darin etwas zu verbessern. Und das ist dann doch ein sehr tapferes Leben.